Domradio Menschen
Podcast. Eine Ära geht zu Ende. 20 Jahre lang stand Hannelore Barth-Scherer als erste Frau überhaupt dem Katholikenausschuss in der Stadt Köln vor. Sie hat dem Ehrenamt alle Ehre gemacht. Mutig und klug, mit Leidenschaft und ungeheurem Einsatz hat sie den Katholikinnen und Katholiken eine Stimme gegeben und aus dem Amt eine Institution gemacht. Mein Name ist Angela Krumpen und ich besuche Hannelore Barth-Scherer in ihrem Büro über der Domplatte in Köln. Hannelore Barth-Scherer, Sie haben einen tollen Blick hier oben, oder?
Das stimmt und davon kann ich auch nicht genug bekommen. Und deshalb steht mein Schreibtisch auch mit dem Rücken zum Blick auf die Domplatte. Denn als ich dieses Büro übernahm, vor 20 Jahren, stand der Schreibtisch genau andersrum. Und ich konnte meinen Blick nicht aus dem Domgebirge wenden. Und dann habe ich den Raum umgeräumt, damit ich mich konzentrieren kann. Sonst würde ich ständig nach draußen gucken. Es ist zu schön.
Aber hier gibt es so ziemlich tiefe Fensterbänke. Und auf die kann man sich richtig gut draufsetzen. Und da sitzen Sie auch, oder?
Hin und wieder. Aber in der Regel bin ich nicht hier, um nach draußen zu gucken. Sondern wenn ich im Katholikenausschuss bin, dann will ich hier auch, sollte ich hier auch arbeiten. Aber für kreative Pausen nach draußen gucken, da ist das sehr schön.
Hier gibt es große Pflanzen, kleine Pflanzen. Hier gibt es große Bilder und kleine Bilder. Und interessanterweise auch hinter Ihrem Rücken gibt es ein Bild, das ist für diesen Ort hier gemalt worden.
Ja, mein Mann malt und er hat auf meine Bitte hin, weil wir hatten nichts Schönes, was da hing, zumindest fand ich das, hier im Raum vorgefunden. Dann hat er gesagt, lass mal, ich überlege mal, ich mache was. Und dann kam er mit diesem Bild an und dann haben wir das dahin gehängt und ich fand, das war genial, das richtige Bild am richtigen Ort. Und auch wenn das hinter mir hängt, ich fühle mich davon ja, umgeben, behütet vielleicht ein Stück und da es mein Mann gemacht hat, auch beschützt, das gehört dazu. Ich mag dieses Bild ansehen und das ist genau an der richtigen Stelle.
Wenn ich da jetzt drauf gucke, denn jetzt sitzen wir gerade so, dass wir das angucken können, dann gibt es da ganz, ganz viele Menschen drauf. Die sind rot und grün und gelb und blau und weiß. Und die sind unterschiedlich groß. Sie schauen in verschiedene Richtungen. Und es sind wirklich richtig viele, oder? So ein bisschen wie jede Menge Mensch ärgert dich nicht Figuren.
Auf die Idee mit den Mensch ärgere dich nicht Figuren bin ich noch gar nicht gekommen. Aber es ist für mich das Bild ja, der Menschen unterwegs. Diese große Masse, wir Kirche, ich sage jetzt mal wir als Katholikenausschuss, wir als katholische Kirche, sind miteinander unterwegs und wir sind unterschiedlich. Da gibt es einige, die sind ähnlich, weil sie alle grün sind oder weil sie alle gelb sind oder weil sie alle schwarz sind. Wir sind miteinander unterwegs und dieses Miteinander, das steckt für mich unglaublich in diesem Bild drin. Und wir gucken alle nicht tunnelblickmäßig streng in eine Richtung. Die einen gucken rechts, die anderen gucken links. Da guckt auch mal jemand nach unten, da kann auch jemand nach oben gucken. Aber wir sind in einem Miteinander und das, finde ich, ist das, was ja, uns auch ausmacht als Gemeinschaft. Und die ist für mich in dem Bild drin.
20 Jahre ist es jetzt her, dass Ihr Mann dieses Bild gemalt hat, weil 20 Jahre ist es auch her, dass Sie die Vorsitzende des Katholikenausschusses in der Stadt Köln geworden sind. Und Sie haben mal gesagt, das ist eine wunderbare Aufgabe. Sagen Sie das immer noch am Ende dieser Zeit?
Gerade jetzt am Ende dieser Zeit kann ich das aus vollem Herzen sagen. Ich finde, es waren 20 Jahre, die mir für mein Leben unglaublich viel gegeben haben, die ich nicht missen möchte und die ich auch als eine grandiose Aufgabe wahrgenommen habe. Nicht einfach, nicht leicht, aber wirklich ein toller Job.
Und ich habe ja am Anfang gesagt, eine Ära geht zu Ende. Das ist natürlich, wenn man 20 Jahre lang die Möglichkeit hat, immer weiter zu arbeiten, dann kann man ja ganz anders tätig sein, als wenn man irgendwie alle 4 Jahre eine neue Aufgabe bekommt. Aber Sie haben daraus etwas gemacht, aus diesem Amt eine Institution.
Also ich höre das, es ist mir selbst so nicht bewusst. Ich bin, wie ich bin, und wenn ich eine Aufgabe übernehme, kann ich die auch nur so übernehmen, wie ich meine, dass es für diese Aufgabe richtig ist. Wenn wir als Katholikenausschuss dem Stadtdekanatsrat, so heißt das ja woanders, diese Bedeutung, diese Prägung oder diese Aufgabe jetzt zugestehen, dann ist das, wie ich finde, richtig. Ich glaube, wir haben nicht bei Null angefangen. Und ich sage ganz bewusst wir, weil ich einem Vorstand vorgestanden habe, auch in der ganzen Zeit, der immer mit unterwegs war, der immer mitgeprägt hat. Das geht auch nur miteinander, eine solche Aufgabe wahrzunehmen. Und wir haben ja nicht bei Null angefangen. Es gab ja auch noch eine Zeit vor den 20 Jahren, auf die wir jetzt zurückgucken, denn den Katholikenausschuss gibt es ja seit 70 Jahren mittlerweile.
Mir ist immer aufgefallen, dass wenn der Katholikenausschuss in der Stadt Köln etwas sagen wollte, sich äußern wollte, dann haben viele Menschen zugehört. Und wenn der Katholikenausschuss in der Stadt Köln etwas erreichen wollte, dann gab es ein dichtes Netz zu allen Menschen, die an dieser Stadtgesellschaft teilhaben. Ob das Politiker sind oder ob das die KVB ist oder also die Stadtwerke oder ob das Wohnungsbaugenossenschaften sind. Es sind einfach immer alle involviert.
Ja, das stimmt. Das ist ein großes Plus unserer Stadt Köln. Wir sind gut vernetzt. Und ich habe das auch als großes Plus und als hilfreich empfunden, mit vielen reden zu können, mit vielen einen Gedankenaustausch zu haben und Dinge auch auf den Weg zu bringen, die gelingen, weil wir vernetzt sind. Ein Beispiel ist an der Stelle für mich, Köln stellt sich quer. Irgendwann mal die Idee, wir brauchen einen Anti-Islamisierungskongress in unserer Stadt. Und wir haben im Katholikenausschuss da gesessen und haben gesagt, ups, was passiert hier eigentlich? Welche Richtung nimmt hier auf einmal eine politische Kraft, wie sie sich selber bezeichnet? Und dem müssen wir Einhalt gebieten und da müssen wir einen Riegel vorschieben und die rote Karte zeigen und sagen, nein. Und so ist Köln stellt sich quer entstanden. Es gab noch andere, die auch auf die Idee gekommen waren. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was machen wir da? Das ist nur ein kleines Beispiel für Vernetzung, die an ganz vielen Stellen immer wieder passiert, wenn es um Menschen geht, die in Not sind, wenn es um Probleme geht, die dieser Stadt auf der Seele liegen, wo irgendwas gemacht werden muss. Das ist sehr hilfreich.
Das heißt, der Katholikenausschuss in der Stadt Köln ist Teil der Zivilgemeinschaft und ist einerseits Teil und andererseits setzt er aber auch Themen und sagt in dieser Zivilgemeinschaft, was er denkt und wovon er denkt, dass die Gemeinschaft das braucht.
Ich glaube, das ist auch richtig so. Christenmenschen, wenn sie ihren Glauben leben, sind immer nach außen hin wahrnehmbar oder so sollte es sein und sind immer politisch. Wenn ich mich für meine Nächsten einsetze und meine Nächsten sind oft die, die schwach sind, die keine Lobby haben, bin ich von jetzt auf gleich hochpolitisch. Und das ist gelebtes Christentum für mich.
20 Jahre ist das her, dass Sie diese Aufgabe übernommen haben. Jetzt geben Sie sie ab, deswegen machen wir heute diese Sendung. Weil Sie sich nicht haben wieder aufstellen lassen und bald aus diesem Büro hier auch ausziehen. Damals, vor 20 Jahren, waren Sie über die Frage, ob Sie sich das vorstellen könnten, die Vorsitzende zu werden, gelinde gesagt verblüfft. Dabei waren Sie doch schon 4 Jahre damals im Vorstand. Warum waren Sie denn so verblüfft?
Ja, das stimmt. Ich war vorher schon 4 Jahre im Vorstand und habe mich die ersten 2 Jahre in diesem Vorstand durchaus schwer getan, weil ich mir nicht ganz im Klaren war, warum sitze ich hier? Wie arbeite ich hier in diesem Vorstand mit? Und dann gab es im Erzbistum das Pastoralgespräch in dieses Pastoralgespräch war ich durch mein Dekanat aus meiner Gemeinde hineindelegiert. Und ich habe aus diesem Pastoralgespräch, was ich als großartigen Prozess eines gemeinsamen Suchens nach einem Weg der katholischen Kirche im Erzbistum ins dritte Jahrtausend, das war ja in den 90er Jahren, erlebt habe. Ich war davon unglaublich angetan und begeistert und habe davon im Katholikenausschuss erzählt. Ich war die Einzige aus dem damaligen Vorstand und habe darüber eine Aufgabe, meine Rolle im Vorstand gefunden und offensichtlich haben andere mit genau zugehört im Vorstand. Und als dann der damalige Vorsitzende aus Krankheitsgründen nicht wieder kandidieren wollte, bin ich gefragt worden, willst du nicht Vorsitzende werden? Wir wollen dich vorschlagen. Und ich war nicht nur verblüfft, sondern ich bin erstmal so total zurückgezuckt. Ich habe gesagt, ich? Nie, kann ich nicht. Typisch Frau, sage ich heute. Und dann hat es geheißen, nun sag nicht direkt nein, denk mal nach. Dann habe ich gesagt, brauche ich mindestens 3 Wochen Bedenkzeit.
Diese 3 Wochen haben Sie genutzt, um nachzudenken, aber mit anderen Menschen zusammen. Sie sind zu 10 Menschen gegangen und haben gesagt, sag mal, ich habe da so eine komische Frage gestellt bekommen. Und weil sie in sich kein Gefühl hatten oder das Gefühl in ihnen war, ich kann das nicht, haben sie die anderen gefragt, also ihr Vertrauen sozusagen ins Außen erstmal gewendet und haben 10-mal die gleiche Antwort bekommen.
Ja, das stimmt. Als ich bin zu Hause angerufen worden, als ich den Hörer eingehängt hatte, kam kurze Zeit später unsere Tochter, die damals zu Hause noch wohnte, nach Hause. Und da hat sie gesagt, ist was? Ja, ich sage, ich habe da gerade einen Anruf gekriegt. Dann habe ich ihr das erzählt, die Frage. Und unsere Tochter fand das weder spektakulär noch irgendwie merkwürdig, sondern die hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, findest du das nicht folgerichtig, Mama? Damit war ich dann erstmal wieder zu meinem neuen Nachdenken gekommen und so haben diese einzelnen Gespräche angefangen. Ich habe mit ganz unterschiedlichen Leuten gesprochen. Ich habe mit Priestern gesprochen, ich habe mit Menschen, die in der katholischen Kirche ehrenamtlich tätig waren, gesprochen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die außerhalb der Kirche sind, einfach weil ich mich zunächst mal in dieser Rolle gar nicht sah. Ich habe mich ganz konkret selber gefragt, wo nimmst du die ganzen klugen Gedanken her? Diese Aufgabe, die ich vorher festgelegt von bestimmten Vorsitzenden kennengelernt hatte, die soll ich übernehmen, Reden halten? Nein, wo soll ich die Gedanken alle hernehmen? So, und dann haben mir alle gesagt, ja, wir finden, das ist gut, mach das. Dann habe ich zu allen gesagt, ihr müsst mir aber helfen. Dann haben alle gesagt, ja, wir helfen dir. Und ganz zum Schluss habe ich gesagt, jetzt gehst du mal in deine Kirche. Und dann bin ich in meine Pfarrkirche gegangen, habe mich irgendwann mal da eine halbe Stunde hingesetzt und habe gesagt, lieber Gott, wenn du meinst, dass das der Weg ist, dann musst du mir auch helfen. Und dann habe ich ja gesagt.
Und, hat er geholfen?
Ich habe mich immer in meinem Leben festhalten können an diesem, meinem Glauben, ich bin nicht alleine. Ja, insofern ist mir immer wieder diese Unterstützung und diese Hilfe zuteil geworden, weil Menschen da waren, die dann mit ihren Gedanken und mit ihrer Unterstützung und vielleicht auch mit den richtigen Fragen zur richtigen Zeit diese Hilfe gegeben haben.
Nach diesen 20 Jahren erfahren Sie jetzt in diesen Wochen viel Anerkennung und auch viel Dank. Und manchmal ist dies genauso überraschend wie damals die erste Frage.
Ja, das stimmt. Und ich bin immer wieder verblüfft und unendlich dankbar für alles, was im Moment mir geschrieben und auch gesprochen wird. Bis dahin, dass mich Menschen anrufen, mit denen ich eigentlich in den letzten 20 Jahren nur, ich würde jetzt mal sagen, rudimentär zu tun hatte, ich weiß nicht, da ruft mich jemand an, der ist Diakon und bedankt sich bei mir für die 20 Jahre und findet es schade, dass ich aufhöre, hat dafür aber Verständnis. Und wir unterhalten uns über so vieles. Ich führe ein halbstündiges Telefonat und fühle mich einfach nur beschenkt. Beschenkt von diesem Mann in unserer Kirche, mit dem ich bisher keine großen Verbindungen hatte, der mich anruft, um mir zu sagen, dass er Danke sagen will. Ist das nicht großartig?
Ich finde das umso bemerkenswerter, als wenn wir jetzt mal auf diese 20 Jahre konkret schauen. Sie gelten jetzt nicht als jemand, der besonders harmoniesüchtig wäre. Also sie gehen keine Konflikte suchen. Ne? Sie brechen keine vom Zaun. Die Franzosen sagen, tu le cherches, also du gehst es suchen. Nein, nein, sie gehen es nicht suchen. Aber wenn die denn nun mal da sind, dann laufen sie auch nicht drumherum. Und es gab eine Reihe auch große Konflikte. Ich nehme mal den Konflikt um die Beratungsstelle Donum Vitae. War das der größte?
Es war jedenfalls ein großer. Nur erstmal, ich bin harmoniesüchtig.
Ach.
Nicht, damit wir uns falsch verstehen. Nein, nein, ich brauche überhaupt keine Konflikte in meinem Leben. Aber Leben ohne Konflikt geht nicht. So ist das nun mal. Und wenn ich wahrhaftig sein will, dann habe ich Konflikt, wenn ich der Meinung bin, im Ehrenamt, im Hauptamt, im Privaten, da läuft was falsch. Da muss ich, wenn ich wahrhaftig sein will, einfach meine Meinung auch nach außen vertreten. Und Donum Vitae ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es gab eine lange Diskussion mit der Schwangerschaftskonfliktberatung und der Katholikenausschuss hatte sich sehr deutlich positioniert, dass wir den richtigen Weg als Katholikenausschussvorstand sehen, im Verbleib der Schwangerschaftskonfliktberatung mit der Scheinausstellung, um die Mütter zu erreichen, die sich noch nicht entschieden hatten, treibe ich ab nach den Regeln unseres Gesetzes oder entscheide ich mich für das Kind? Und wir wollten die Chance uns offen lassen, auch alle zu erreichen, die sich noch nicht entschieden hatten. Als dann der Ausstieg der Schwangerschaftskonfliktberatung aus unserer Kirche verkündet wurde, da hat der Vorstand des Katholikenausschusses darum gerungen, was machen wir jetzt? Und mir als Vorsitzende Auftrag erteilt, in Köln mit verschiedenen Leuten über die Gründung von Donum Vitae zu sprechen. Das habe ich damals gemacht und seit der Zeit arbeitet Donum Vitae in Köln äußerst erfolgreich.
Was heißt äußerst erfolgreich?
Ich habe damals gewusst, wir retten Kinder, weil wir Mütter überzeugen können, die ausweglose Situation, die du siehst, die hat vielleicht noch ein paar Hilfsfacetten, die du noch nicht kennst. Und im Endeffekt haben sich immer wieder Mütter für ihre Kinder entschieden. Und ich will es jetzt mal gar nicht an Zahlen festmachen. Selbst wenn ein einziges Kind gerettet worden wäre, hätte sich schon alle Anstrengung gelohnt. Dieses Kind ist von Gott geschaffen, von Gott geliebt, als sein Ebenbild zur Welt gekommen. Und was Besseres können Menschen nicht tun, als Leben zu retten.
Es ist aber nicht nur ein Kind.
Es sind ganz viele. Ich kann die Zahlen jetzt über die Jahre hier in Köln nicht verifizieren, aber es sind Tausende. Es sind Tausende. Von Deutschland weiß ich, dass es zumindest in den ersten Jahren 5.000 mindestens im Jahr waren. Und da gab es nicht überall Donum Vitae. Also es sind Tausende von Kindern, denen zum Leben verholfen wird und deren Mütter zu einem Leben verholfen wird mit ihren Kindern, dass diese Mütter auch leben können, leben wollen und gut leben können. Weil es immer wieder auch Hilfe gibt, die andere nicht kennen, nicht sehen. Und da kommt dann die Vernetzung auch hier in Köln auch dazu.
Sie konnten überhaupt nur eine solche Entscheidung treffen und öffentlich vertreten, weil sie weder ökonomisch von der katholischen Kirche abhängig sind, noch weisungsgebunden. Also ihnen konnte niemand sagen, du darfst das nicht, sie dürfen das nicht, ihr dürft das nicht. Sie sind und waren immer frei, sie sind abhängig von dem, der sie wählt. Also Sie sind ja die Katholikinnen und Katholiken, wählen Sie. Aber wenn Sie gewählt sind, sind Sie frei. War Ihnen das immer bewusst?
Ja, das war mir bewusst. Die Stadt- und Kreisdekanatsräte, der Katholiken aus dem Stadtdekanatsrat, werden nach einer bestimmten Ordnung in der Erzdiözese Köln gewählt. Die liegt überall fest, im gesamten Erzbistum. Und wir sind diesem Statut verpflichtet, einmal im Jahr offenzulegen, was haben wir gemacht, einen Arbeitsbericht, wir haben Finanzen, die wir verantworten müssen. Aber wir sind jetzt uns verantwortlich, unserem eigenen Gewissen, unserem Glauben gegenüber. Aber wir sind nicht weisungsgebunden in dem Sinne, dass also jetzt eine Bistumsleitung sagt, das und das darfst du und das darfst du nicht. Eine Bistumsleitung kann durchaus der Meinung sein, dass das, was wir tun, falsch ist.
War sie ja auch.
Richtig. Aber das hat niemals dazu geführt, dass wir in unserer Arbeit, zumindest soweit ich das beurteilen kann, behindert worden sind. In keiner Weise. Ich finde es durchaus wichtig, selber unabhängig sein zu können. Ich glaube, das ist eine Voraussetzung in einem solchen Amt als Mandatsträgerin. Und wer ein ausgedehntes Ehrenamt, und das, der Katholikenausschussvorsitz ist ein ausgedehntes Ehrenamt, ausfüllen möchte, muss dafür ein Mindestmaß auch an Zeit aufbringen. Und das heißt, ich muss mich sehr gut einteilen, wenn ich auch hauptamtlich noch zusätzlich unterwegs bin. Ich war das die Hälfte der Zeit, daher weiß ich genau, wovon ich rede. Aber ich war die ganze Zeit auch ökonomisch durchaus abgesichert. In meiner Situation mit meinem Leben war das nie die Frage, kann ich mir das leisten, jetzt auch finanziell.
Das heißt, Sie mussten, was auch immer Sie entscheiden, mit Ihrem Vorstand, mit den Menschen, die Sie gewählt haben und mit Ihrem Gewissen nächtlings verhandeln.
Ja, das stimmt. Mit sich selber ringen, auch Vorstandssitzungen umzusetzen, die durchaus brisant sind und das auch in einer öffentlichen Form, heißt auch immer irgendetwas für einen selbst. Und ich habe schon nachts wach gelegen, bin wach geworden und habe mir ausgemalt, was passiert, wenn. Aber im Endeffekt kann ich nur ein solches Mandat ausüben, wenn ich dann auch meinen Mut in beide Hände nehme und sage, ja, es ist nicht immer einfach, bin ich wahrhaftig, das muss ich vor mir selber verantworten. Aber wenn ich wahrhaftig bin, dann muss ich es auch ertragen, tragen, und ich erlebe ja, wie viele mittragen. Und das, dieses Mittragen und das erleben zu können, ist eine unglaubliche Erfahrung.
Eine Erfahrung, die Sie im Großen und im Kleinen gemacht haben. Und ich würde jetzt diese Zeit gerne mal so ein bisschen inhaltlich angucken. Und Sie repräsentieren, also ich finde Sie in diesem Raum, in diesem Büro hier auch wieder, denn hier hängen zum Beispiel 3 Kinderzeichnungen. Und dass die da hängen, hat viel mit Mittragen und auch mit Mut und mit Hinschauen zu tun. Wie kommen denn diese, die sind schon so ein bisschen angegilbt, so ganz neu können die nicht sein. Aber wie sind die hier hingekommen?
Die Kinder, die gemalt haben, sind mittlerweile, glaube ich, auch erwachsen. Die Bilder haben einen Ursprung in einem Flüchtlingslager. Es hat Anfang der 2000er Jahre hier in Köln ein Lager in Kalk gegeben, in dem Flüchtlinge untergebracht waren. Und für die Kinder gab es keine Beschäftigung. Es gab zwar Ehrenamtler, die gesagt haben, wir könnten mit den Kindern was machen, aber die Kinder hatten, außer dass es einen Raum gab, weder Papier noch Stifte noch irgendwelches Material zum Spielen, zum Beschäftigen. Ich habe mir dieses Lager damals angesehen, mit den Sozialverbänden auch, die mich eingeladen hatten, und ich fand, es war deprimierend hoch 3, in Containern zu wohnen, in der Kälte nach draußen zu müssen, zu sanitären Einrichtungen, zur Küche, und nichts zu haben außer einer kahlen Fläche, wo Kies drauf liegt, ist für Erwachsene schwer, aber für Kinder ist es einfach ganz furchtbar. Und dann haben wir im Katholikenausschuss gefragt, was können wir für die Kinder tun, und haben Material gekauft, haben das dahin gebracht, und die Kinder hatten Beschäftigung, Anregung. Die Kinder haben was lernen können auch. Und ja, daher kamen dann auf einmal als Dankeschön diese drei Bilder hier an. Und kurze Zeit später habe ich dann gehört, alle Kinder sind wieder zurück. Die waren damals vom Balkan mit ihren Eltern gegangen. Und ich habe die Bilder hier aufgehängt. A, als Ansporn, Kreatives auch von Kindern zurückbekommen zu können, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt. Und dass die Kinder, wie ich hoffe, etwas mitgenommen haben, das ist für mich das, was ich gerne auch immer wieder als Ansporn für das Tun jetzt nehme. Denn auch heute haben wir Kinder, die Hilfe brauchen. Auch heute haben wir Kinder, die in einer lagerähnlichen Situation sind. Auch heute haben wir Kinder, die nicht genug Material haben. Also das ist eine Aufgabe, die mahnt, mit den Bildern nicht ad acta gelegt zu werden.
Kinder fallen Ihnen öfter ein, wenn Ihnen Fragen gestellt werden? Wir sitzen hier in Ihrem Büro, schauen auf die Domplatte, wo das richtige pralle Leben immer stattfindet, zum Beispiel, wenn Köln-Marathon ist. Und der Köln-Marathon hat sein Ziel irgendwann mal zurück an den Dom verlegt. Sie wollten hier einlaufen. Und dann gab es die Frage, ja, wir wollen hier nicht nur einlaufen, wir wollen auch was tun. Und Sie nicken schon, denn damals sind Ihnen Kinder aus Corinto eingefallen. Sie waren damals gerade in Nicaragua gewesen, Partnerstadt von Köln, da ist die Vernetztheit wieder. Und ja, da haben Sie eins und eins zusammengezählt, die Kinder in Corinto und den Marathon am Dom.
Ja, es waren 25 Jahre Partnerstadt Köln-Corinto und der damalige Oberbürgermeister Rothers, der hatte mich eingeladen mitzufahren, weil ich auch von der Stadtpfarrer von Corinto eingeladen worden war. Der Stadtpfarrer hatte geschrieben, es wäre ein wunderbares Zeichen, wenn auch der Katholikenausschuss mitkommen könnte, so katholische Kirche mitvertreten. Und Nicaragua, das ist ein nicht unbedingt nur christlich geprägtes Land, ist ein sehr armes Land und ich habe eine neue Welt kennengelernt in dieser kleinen Reisegruppe, die ich damals zum 25-jährigen Partnerjubiläum da mitmachen konnte und habe in dieser Stadtpfarre ja Initiativen erlebt. Die Menschen sind arm, die Menschen haben nichts, aber die Menschen, die sind einfach solidarisch und für andere da. Unter anderem für Kinder, die keine warme Mahlzeit am Tag haben. Da gab es Frauen, die in ihrem eigenen Garten Gemüse gezogen haben, hin und wieder ein Stück Fleisch geschenkt bekamen und einmal am Tag für die Kinder ein warmes Mittagessen gekocht haben. Die Kinder brachten ihren Teller mit, die Kinder brachten einen Löffel oder eine Gabel mit und die saßen im Freien, aber die saßen geordnet. Die saßen zusammen, die aßen zusammen, die haben vorher gebetet, die haben gewusst, wir brauchen nicht schnell, schnell, schnell zu essen, denn es ist genug da, um auch noch einen Nachschlag zu bekommen. Das heißt, die Kinder haben eine geordnetere Welt kennengelernt, haben Vertrauen gefasst und sind auch mit anderen Problemen zu diesen Frauen gekommen, die ihnen helfen konnten. Okay, ich habe das kennengelernt und ich habe gesehen, wie arm das war, dass sie noch nicht mal ein Dach über dem Kopf hatten und da regnet es auch. Dass auch in Mittelamerika gibt es Monsun und da ist es nass und ganz furchtbar. Ja, und als dann die Frage kam, gibt es was hier, wo der Köln-Marathon mit einer Spendenmatte, die die ja immer unterwegs haben, sich beteiligen kann an etwas, was hier auch mit dem Dom zu tun hat, da kamen mir diese Kinder in den Sinn und ich habe das vorgeschlagen und alle waren sehr dafür und unterm Strich ist so viel zusammengekommen, dass nach dem Köln-Marathon mit diesem Geld aus dieser Spende ein Häuschen, ein Haus gebaut werden konnte für die Kinder mit einer Küche, wo da gekocht werden kann, auch mit sanitären Einrichtungen, wo die Kinder ein Dach über dem Kopf haben und wo zum guten Schluss mit dem Geld auch noch ein Sack Reis und ein Sack Nudeln und ich weiß nicht was gekauft werden konnte, um also jetzt vielleicht Bohnen, getrocknete Sachen, vielleicht in Zukunft nicht immer nur abhängig zu sein von jeder Spende, die also aus dem eigenen Garten gezogen wird. Und die leuchtenden Augen der Kinder, ich habe an einem Mittagessen teilgenommen, die werde ich nie vergessen, und die Dankbarkeit auch der Frauen, die ein kleines bisschen mehr Sicherheit hatten, wenn sie jetzt am nächsten Tag nicht wussten, wovon sollen wir die Kinder satt kriegen.
Bleiben wir bei der Domplatte, bleiben wir bei dem, was hier stattfindet, zum Beispiel der Christopher Street Day. Und das war ganz ähnlich, auch da, also es war ähnlich, dass es auch einen Brief gab. Also nur beim Marathon gab es einen Brief mit dieser Anfrage. Nach dem Christopher Street Day haben Sie auch einen Brief bekommen. Und diesen Brief haben Sie sich durchgelesen, sich gefragt, was machen wir damit, und ihn in den Vorstand getragen. Was stand da drin?
Ja, suchet die Konflikte. Ne? Nein, wir suchen sie nicht, sie kommen von alleine zu uns. Dieser Brief, der mir damals geschickt worden ist, der war geschrieben mit dem Hintergrund, bitte Frau Bartira, wenden Sie sich mal an die Stadt, damit die Schweinereien hier in dieser Stadt am Christopher Street Day aufhören. Wahrscheinlich weiß das sowieso keiner, und die Ratsmitglieder wissen gar nicht, was auch im Umfeld des Christopher Street Days passiert. Da ging es um Darkrooms in der Köln-Arena. Ich wusste überhaupt nicht, was das war, und bin da mit diesem Brief in den Vorstand gegangen. Dann haben wir im Vorstand darüber gesprochen, und der Vorstand war der Meinung, ich sollte mal mit der Köln-Arena reden, um zu klären, geht das alles einen geordneten Weg, weiß der Rat Bescheid und so weiter und so weiter. Das habe ich gemacht. Es hatte alles seine Ordnung, es war alles abgesegnet, in Anführungszeichen. Und in diesem Gespräch, was ich damals geführt habe, waren auch noch zwei Herren von der AIDS-Hilfe und vom CLUST. Das ist ja der Veranstalter des Christopher Street Days und auch des Cologne Pride, um den es ja in der Köln Arena ging. Und wir haben uns darüber hinaus über Anliegen unterhalten, die der Christopher Street Day ja ursprünglich als Anliegen hatte, nämlich Diskriminierung und Ausgrenzung, die immer wieder von homosexuellen Menschen erfahren wird, einfach zu thematisieren. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in unserem Grundgesetz. Eigentlich darf es das gar nicht geben. Und wir alle sind von Gott als Gottes geliebte Kinder geschaffen. Also wo soll es die Ausgrenzung geben? Eigentlich. Aber sie gibt's bis heute. Nur hinnehmen ist ja jetzt das Zweite. Und darüber haben wir uns ausgetauscht und sind dann nach Hause gegangen. Und eine Woche später ist dann ein Brief gekommen von dem CLUST-Verband, also von der Vertretung der Homosexuellen in Köln und der AIDS-Hilfe. Und die haben sich bedankt für ein gutes Gespräch und haben gesagt, können wir das nicht fortsetzen über Werte, über Dinge, die wir als ungerecht empfinden, über eben genau diese beiden Punkte, die Würde des Menschen ist unantastbar, Grundgesetz, Artikel 1 in unserer Bundesrepublik, und auch darüber, wie homosexuelle Menschen sich in Kirche, in katholischer Kirche, ausgegrenzt fühlen und suchen, wo können wir mit unseren Anliegen, das war ein sehr intensives pastorales Anliegen, das die hatten, vor Ort wahrgenommen werden. Und da hat dann der Vorstand gesagt, da lohnt es sich, sich natürlich drüber auszutauschen. Und so ist ein Arbeitskreis entstanden im Katholikenausschuss, der an der Stelle immer wieder diese Fragen thematisiert, aufeinander zugeht. Und eine jahrelange, wirklich vertrauensvolle Zusammenarbeit ist daraus entstanden, auch mit Veranstaltungen, die wir miteinander machen.
Ich würde gerne noch, wenn wir diese Zeit angucken, noch in ein Jahr schauen, in 2010. Da hat nämlich der Katholikenausschuss eine Anzeige geschaltet, eine große Zeitungsanzeige, die sehr viel Geld gekostet hat, obwohl man ihnen sehr entgegengekommen ist. Sie haben Sponsoren gefunden, die das übernommen haben. Der Hintergrund war der aufbrechende Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Pater Mertes hatte die Geschichte um das Canisius-Kolleg in Berlin publik gemacht, und das war wie ein Fass, das er aufgemacht hat. Und Sie haben diese Anzeige geschaltet, weil Sie eine bestimmte Intention hatten. Und Sie sagen, es ist eines der Highlights, weil Sie mitbekommen konnten, dass dann letztlich genau das passiert ist, was Sie gewollt haben. Aber erstmal haben Sie viel Geld aufgetrieben, um die Anzeige aufzuschalten zu können. Und warum? Was wollten Sie schreiben?
Ja, auch das war eine Vorstandsgeschichte, die sich über mehrere Sitzungen ergeben hatte. Wir waren der Meinung, wir können nicht schweigen. Es gab ja, wer sich zurückerinnert, einen Riesenaufstand und eine Austrittswelle. Ganz viele Leute sind aus der Kirche ausgetreten, aus der katholischen Kirche ausgetreten. Und wir waren der Meinung, wir sollten dem einfach ein Zeichen entgegensetzen. Manchmal sind es ja auch Zeichen, die wahrgenommen werden müssen. Und wir haben tatsächlich überlegt, was wird wahrgenommen, und haben dann gesagt, nur verkünden bringt es nicht. Wir schalten eine große Zeitungsanzeige. Die kostet ein paar tausend Euro. Auch mit dem Entgegenkommen der Presseorgane. Und dann haben wir gefragt, wer hilft uns dabei? Und wir haben Sponsoren gefunden, die uns diese Gelder, bis auf einen geringeren Betrag, den man dann selber stemmen konnte, gegeben haben. Und wir haben in diese Zeitungsanzeige hineingeschrieben, wir nehmen wahr, was da alles passiert. Wir finden das ganz, ganz schlimm. Aber wir sind der Meinung, wenn wir uns ernst nehmen in unserem getauften und gefirmten Auftrag, in unserem eigenen Leben, dann müssen wir Kirche an der Stelle mit verantworten und umgestalten. Also, der langen Rede kurzer Sinn, wir haben geschrieben, liebe Leute, in dieser Zeitungsanzeige mit anderen Worten, aber im Prinzip, liebe Leute, tretet nicht aus, sondern gestaltet mit um. Diese Anzeigen sind erschienen, und das hat viel Aufmerksamkeit erregt. Da ist sehr viel Positives zurückgekommen. Und das, was wirklich das Highlight ist, was Sie jetzt ansprechen, ist ein Brief, der an der Stelle dann irgendwann auf meinem Schreibtisch lag, wo eine Frau schrieb, sie hätte schon ihren Termin zum Austritt aus der katholischen Kirche festgelegt. Sie wollte zum Amtsgericht gehen und ihren Austritt erklären, und dann hat sie diese Zeitungsanzeige gelesen und dann hat sie sich besonnen und hat gesagt, ich bleibe drin und ich gestalte mit um. Und mir läuft jetzt noch kalt den Rücken runter, wenn ich das erzähle. Ich fand, das war unglaublich. Und genauso wie ich eben gesagt habe, wenn bei Donum Vitae ein Kind gerettet wird, hat sich schon alles gelohnt, finde ich, wenn eine einzige an der Stelle sagt, nein, ich trete nicht aus, ich bleibe drin und gestalte mit um und lebe meinen Auftrag als getaufte und gefirmte Christin wahr. Super.
Also wenn ich Ihnen so zuhöre, kann ich die Menschen verstehen, die vor 20 Jahren gesagt haben, mach mal, das wird schon. Sie haben eben erzählt, Ihre Tochter hat gesagt, Mama, das ist doch nur folgerichtig. Ja. Sie konnte ja nur sagen, das ist folgerichtig. Es kann ja nur etwas folgen, wenn es schon etwas gibt. Mhm. Es ging um ein Ehrenamt an einer exponierten Stelle. Was war denn das Folgerichtige daran?
Das Folgerichtige war, dass es vorher für mich auch viele Jahre Ehrenamt gegeben hat. Ich war PGR-Vorsitzende. Ich war erst Mitglied im Pfarrgemeinderat, dann war ich Vorsitz des Pfarrgemeinderats, dann war ich Dekanatssprecherin in dem Dekanat, in dem sich unsere Gemeinde befindet. Ich habe Verbandsarbeit gemacht für die KfD, ich habe Krabbelmessen vorbereitet und Jugendmessen vorbereitet. Ich war ja damals auch noch entsprechend jünger. Also wir haben ein Pfarrfest initiiert. Es gab eine ganze Menge an Engagement, aber es gab natürlich keins, was auch nur annähernd eine solche, ich sag mal, Bedeutung hatte wie der Katholikenausschuss, ne?
Naja, es ist halt wie Karriere machen. Irgendwann fängt man bei der Lokalzeitung an und schreibt über die Kaninchenzuchtvereine, oder man fängt ein Pflegepraktikum im Krankenhaus an und irgendwann ist man Chefredakteurin oder Chefärztin, so ungefähr, oder?
Mag sein. Das sind Schritte hintereinander, wichtige Schritte hintereinander. Und ich glaube, es war auch für mich ganz wichtig, dieses ganze Ehrenamtliche vorher durchlaufen zu haben, weil es mir auch viel Hintergrund vermittelt hat. Ich habe viel gelernt. In den ganzen Jahren gab es natürlich immer wieder auch Fortbildungen, Inputs und ja, auch auseinandersetzen mit dem eigenen Glauben, auch auseinandersetzen mit Evangelien. Was heißt das? Was steht da drin? Das war schon eine Basis, auf der ich also im Endeffekt auch aufgebaut habe. Das stimmt.
Gibt es auch eine Auseinandersetzung mit dem Ehrenamt an sich? Also ich habe gerade so Ihre, Sie haben ganz kurz Ihre ehrenamtliche Karriere, die irgendwie an der Basis in der Gemeinde angefangen hat und dann halt sich hochgearbeitet hat über die verschiedenen Möglichkeiten der Repräsentation, bis Sie am Ende alle Katholiken und Katholikinnen im Erzbistum vertreten, oder? Nein, nicht im Erzbistum, in der Stadt Köln vertreten.
Bitte.
In der Stadt Köln.
Die Ebene ist die Stadt, genau.
In der Stadt Köln vertreten. Also es gab diesen Weg dahin und Ehrenamt, wir haben eben gesagt, welche Freiheit darin liegt, nicht weisungsgebunden zu sein, ökonomisch unabhängig zu sein. Aber es gibt so viele unterschiedliche Vorwürfe, die dem Ehrenamt gemacht werden. Ich sag mal ein paar. Also wenn ich die Tafel nehme, dann ist der Vorwurf, ja fein, dass es die ehrenamtliche Tafel gibt, aber der Staat sorgt nicht dafür, dass alle Menschen genug zu essen haben. Oder wenn ich die Flüchtlingshilfe nehme, dann kommt ganz oft der Vorwurf, naja, die Menschen, die helfen, haben ein Helfersyndrom, vermischen ihre eigenen Bedürfnisse, schauen nicht hin, was die Menschen wirklich brauchen oder ob sie sich selbst vertreten können. Es ist paternalistisch, ich weiß nicht was. Oder zum Beispiel, wenn es um Posten geht, kommt ganz oft der Vorwurf, naja, der macht das Ehrenamt für sein Ego, ne? So, aber nicht um der Sache willen. Also ich könnte es noch weitermachen. Es gibt noch viele, viele Vorwürfe gegen das Ehrenamt. Gibt es also aus Ihrer, sag ich jetzt mal, aus Ihrer professionellen Ehrenamtskarriere, die Sie 30, 40 Jahre lang gemacht haben, wie gucken Sie denn das Ehrenamt an?
Unsere Gesellschaft braucht das Ehrenamt, weil das der Kitt ist, der die Gesellschaft zusammenhält. Ich fange mal mit diesen unterschiedlichen Facetten an, also Tafel. Ja, ich finde der Vorwurf, dass es eine Tafel geben muss, damit Menschen satt werden können in unserem reichen Land, der ist sehr berechtigt. Aber es muss die Tafel geben, weil offensichtlich wir es in diesem Land noch, sage ich mal, nicht schaffen, die Menschen satt zu machen. Die Tafel bedient Bedürfnisse, die da sind. Die Tafel arbeitet aber nach zwei Seiten hin. Wir werfen viel, viel, viel zu viel weg und Tafeln sammeln genau das ein, was übrig ist und was in anderen Einrichtungen weggeworfen werden müsste. Ein Supermarkt oder eine Bäckerei oder so, die geben Dinge ab, die sie nicht mehr verkaufen. Das heißt, die tun ganz bewusst etwas für unsere Ökologie, die schonen Ressourcen. Dass wir diese Ressourcen weitergeben, finde ich richtig. Und abgesehen davon, dass es auch noch notwendig ist für die Menschen, die da hinkommen, heißt es nicht, die Tafel an sich ist schlecht. Die Tafel ist ein ständiger Stachel im Fleisch für unsere Politik, dass es in Zukunft eigentlich das nicht geben zu geben braucht. Das wäre das Argument an der Stelle. Das Zweite, ja natürlich hat der Einsatz für Flüchtlinge viele Seiten. Trotzdem, wenn unterm Strich was Gutes dabei rauskommt, müssen ja die Gründe nicht zwingend auch noch daraufhin abgeklopft werden. Also, dass ich selber Zugänge habe, die mir auch vielleicht helfen, meine eigenen Belastungen an der Stelle ein Stückchen leichter zu machen, macht es ja an sich nicht schlecht. Immer, wenn unterm Strich was für die Menschen, um die es geht, rauskommt, was Vernünftiges rauskommt. Ehrenamt, was das eigene Ego bedient, gibt's ohne Frage. Ich merke das ja an mir selber, wie viel Rücklauf auch kommt und Anerkennung auch kommt. Ja, wenn ich jetzt leugnen würde, dass mir das gut tut, wäre ich auch nicht wahrhaftig. Natürlich tut das gut. Nur, wenn ich ein Ehrenamt übernehme, um das genau zu erreichen, dann stimmt mein Ansatz nicht.
Dann stimmt die Motivation nicht, weil es ist ja auch nichts falsch daran, dass wenn man was tut, was anderen hilft, dass es einem selber damit gut geht, daran ist ja nichts falsch.
Im Gegenteil, eigentlich spornt das ja nur noch an zu noch mehr. Es gibt Ehrenämter, das sind Pöstchen, sag ich mal. Und ohne also jetzt irgendjemandem da nahe treten zu wollen, gibt es durchaus die Situation, dass jemand ein Pöstchen hat, aber tut nichts. und blockiert unter Umständen einen Platz für einen anderen, der gerne was machen würde. Da muss man sich, meine ich, auch selber fragen. Aber in der Regel werden die Leute ja auch in diese Ämter gewählt. Und ich finde, da muss natürlich auch ein Wahlvolk noch mal gucken, wen suchen wir denn da aus? Wen wählen wir denn?
Oder so ein Wahlvolk muss sich fragen, warum es, wenn es darum geht, wer kandidiert, die eigenen Schuhspitzen anguckt und nicht mal die Hand hebt.
Ja, wünsche ich mir auch. Viel öfter als bisher. Aber wir können ja dran arbeiten. Und gerade in unserer katholischen Kirche gibt es sehr unterschiedliche Situationen, wo sich Menschen zur Verfügung stellen oder eben auch nicht. Und bei der letzten PGR-Wahl war das ja sehr unterschiedlich. Die hat es Pfarrgemeinderäte gegeben, da hat es Leute gegeben, die gesagt haben, ja, ich stelle mich zur Wahl. Und es hat Pfarrgemeinderäte gegeben, die haben gar keinen gefunden, der sich zur Wahl stellt. Oder haben eine Findungskommission einrichten müssen, wie ich das in einem anderen Stadtdekanat im vergangenen Jahr erlebt habe. Ja, das finde ich, ist nicht gut. Da muss man gucken, woran liegt's. Und ich wünsche mir halt viele Kandidaturen für Ehrenämter in einem Stadt- und Kreisdekanat. Und jetzt kommen wir auf den Katholikenausschuss zurück. Weil es macht in hohem Maße Sinn. Es ist notwendig in Kirche, in Stadt, in Gesellschaft. Und unterm Strich macht es auch Spaß.
Es macht Spaß, obwohl Sie gesagt haben, ich bin eigentlich harmoniesüchtig und ich suche die Konflikte nicht. Sie sind aber nun mal da. Und interessanterweise, vielleicht liegt das auch am Spaß, ich weiß nicht, ist eine Frage, haben auch die Konflikte nicht gemacht, dass Sie sagen, ich entferne mich aus dem Ehrenamt, aus der katholischen Kirche, sondern gar nicht, sondern Sie sagen, ich bin damit total verbunden mit der Kirche, das ist meins und das ist meins, das gehört zu mir. Egal, wie konfliktiv das drumherum ist.
Ja, ich denke, also in meinem Leben hat Ehrenamt einen ganz hohen Rang eingenommen, auch vor den 20 Jahren schon. Und das war auch im vorpolitischen Raum, also ich sage jetzt mal im Kindergarten, Elternvertretung, in der Schule, Schulpflegschaft. Das waren immer Aufgaben, die wichtig waren für die Menschen, um die es da ging. Und das ist auch das, was ich dann im Endeffekt als Spaß bezeichne. Denn wenn ich das erreiche, dass ich also an der Stelle ein Stückchen was die Welt verbessern kann, wie auch immer, um welche Welt es geht und was da verbessert wird, also dann macht das auch Spaß, denen, die es tun.
Jetzt müssen Sie diesen Spaß abgeben.
Ja.
Was wünschen Sie sich? Letzte Frage. Was wünschen Sie sich denn für die Zeit, wo Sie den Spaß abgegeben haben?
Für mich oder für den?
Sowohl als auch.
Also ich freue mich auf weniger Belastung für mich, ganz klar. Ich freue mich auf mehr Zeit auch mit meinem Mann, der mich immer unglaublich unterstützt hat bei meinem Ehrenamt, ohne ihn hätte ich das nicht gekonnt, der mein schärfster Kritiker, aber auch mein bester Unterstützer, Freund war. So, das ist das, was ich mir wünsche. Es gibt ganz viele Dinge, die ich jetzt in Zukunft auch gerne tue, auch in meiner Kirche, wieder nicht draußen. Aber für den Katholikenausschussvorstand wünsche ich mir, dass dieser Weg, den der Vorstand in 20 oder in den letzten 70 Jahren und in den 20 Jahren eingeschlagen hat, weitergeht. Mit engagierten Vorstandsmitgliedern, die auch die Anfragen und die Lobbyarbeit für Schwache, für Menschen, die keine Stimme haben, Veränderungen, die wir brauchen, thematisieren, angehen und auch mutig und stark vertreten. Nur Mut ist unser Kreuzchen, was wir vor einigen Jahren aufgelegt haben. Und ich gucke es mir gerne an und will mutig sein, auch wenn es manchmal das zagende Herz hat. Und es gibt so einen Wahlspruch, der mich über die ganzen Jahre begleitet hat. Ein Wort des Apostels Paulus, seid mutig und stark. Ja, vor 2000 Jahren hat es das schon, dieses Wortes schon bedurft, seid mutig und stark. Das heißt, es ist eine völlig normale Situation, dass man auch sagt, ja, schwer, musst du durch. Aber du schaffst das. Du bist nicht allein.
Hannelore Bartscherer, seid mutig und stark oder nur Mut, das ist das, was Sie jetzt am Ende sagen. Ich sage am Ende dieser Sendung Menschen im Domradio, danke, dass Sie sich in der Zeit des Abschiedsnehmens hier Zeit für uns genommen haben und wünsche, dass beides passiert, dass die Arbeit so weitergeht, wie Sie sich wünschen, dass sie weitergeht, also engagiert und für die Menschen, die eine Stimme brauchen am Rand und für sie selber, dass der Spaß sie verfolgt und dass der Spaß sie begleitet, was auch immer sie jetzt tun. Also nur Mut und viel Spaß, was auch immer komme. Ich bedanke mich aber auch bei allen, die zugehört haben und da sage ich das Gleiche, nur Mut und viel Spaß. Man kann nämlich beides haben, das schließt sich nicht aus. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Nur Mut und viel Spaß.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.